Wort in deine Hände legen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir uns frei hier treffen dürfen, dein Wort zu hören, zu verkündigen. Öffne du unsere Ohren, unsere Herzen. Lass uns hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Und lass uns auch dein Wort in unseren Lebensalltag eingehen, Herr. Du bist um diese Welt gekommen, um uns zu retten, um uns zu heilen, um uns zu befreien, aber vor allem auch, um uns zu verändern. Dein Wort soll und will uns verändern, immer mehr in dein Bild. Wir geben dir alle Ehre heute Morgen und alle Freiheit, durch deinen Heiligen Geist an unseren Herzen zu wirken. Amen. Geht's euch gut?
Ja.
Na, das sind ja doch noch einige, denen es gut geht. Prima. Es sind ja doch wirklich eine ganze Menge im Moment erkrankt. Es ist ganz eigenartig. Ich bekomme einen Mitgliedsantrag nach dem anderen gegenwärtig. Und gleichzeitig sind immer weniger Leute im Gottesdienst, weil alle krank sind. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich habe mir so gedacht, also irgendwie scheint es ja dem Durcheinanderbringer nicht zu gefallen, dass wir hier eine gewisse Trendwende geschafft haben. Aber es ist schön, wenn es uns gut geht. Aber heute Morgen beginne ich mit einer Predigtreihe zum Thema Hiobsbotschaften. Wie schön, wenn alles im Leben glatt läuft. Aber was ist denn, wenn sich Probleme, Sorgen und Nöte einstellen? Wie gehen wir damit um? Die Politik, die Kirchen manchmal, die Philosophen und die Psychologen geben uns möglicherweise keine Antwort. Aber es ist immer noch Gottes Wort, das uns Wege aus der Krise weist, die viele Menschen bisher nicht kennen. Aber in dieser Welt geht es oft sehr unbarmherzig zu. Menschen, die vom Glauben noch nicht angesprochen sind, die gibt es ja auch. Von denen hört man dann manchmal so tolle Sprüche wie: von nichts kommt nichts und jeder kriegt das, was er verdient. Das ist einfach, das mal schnell mit fertig. Kennt ihr solche Sprache? Oder Unrecht gut gedeiht nicht, jeder ist seines Glückes Schmied. Oder andere Sätze aus dem Volksmund mehr. Dahinter verbirgt sich das Denken oder auch die Erfahrung, wer Gutes tut, wer sich angemessen verhält, dem geht es auch gut. Also wer in der Firma engagiert ist, wer fleißig ist, sich nicht zu Schulden kommen lässt, der gut mit Menschen umgehen kann, der wird irgendwann auf der Karriereleiter nach oben klettern, Erfolg haben, dem wird es auch finanziell gut gehen. Aber ist das wahr? Und wer Schlechtes tut, wer sich unangemessen verhält, dem geht es eben auch schlecht. Wer abends zu viel trinkt, mit 2,5 Promille Auto fährt, soll sich nicht wundern, wenn er dann am Laternenpfahl landet. Diese Sicht auf das Leben ist zutiefst in uns verwurzelt. Man nennt das den Tun- und Ergehenszusammenhang. Das, was ich tue, so ergeht es mir auch. Nur was ist, wenn diese Sicht der Dinge nicht stimmt? Oder wir Erfahrungen machen, die dem zu widersprechen scheinen. Helmut Schmidt, der Altbundeskanzler, bekannte sich sichtbar als Kettenraucher und er war immer noch kerngesund. Mit 95 kein Lungenkrebs. Oder Ulrich Wickert hat vor Jahren ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Der Ehrliche ist der Dumme«. Ist immer der Dumme. Da verhalten sich Menschen gut und ehrlich und denen geht es gerade nicht gut. Oder um das noch zu verschärfen, was soll man denken, wenn Mitte der Woche in Duisburg ein 6-jähriger Junge unter einem Sandhaufen erstickt? Gibt es da einen Tun- und Ergehenszusammenhang? Also dieses Schema, jemand tut Gutes, dann geht es ihm gut. Jemand tut Schlechtes, dann geht es ihm schlecht, ist doch irgendwie nicht passend. Was stimmt denn dann? Wie soll man damit umgehen? Diese Frage ist nicht neu, sondern seit Jahrtausenden bewegt diese Frage die Menschen. Auch für die Menschen, die ernsthaft nach Gott fragen, die mit dem lebendigen Gott leben. Gibt es da einen Zusammenhang? Gut leben, mir geht's gut. Schlecht leben, mir geht es schlecht. Im alten Israel, so im 5. bis 4. Jahrhundert vor Christus, ist diese Frage mit ganz großer Heftigkeit aufgebrochen. Dass die Leute nämlich gemerkt haben, ein Weltbild, das versichert, es gibt einen sicheren Weg zum Erfolg und zum Glück. Es gibt die Lösung aller Lebensrätsel, nämlich tue Gutes, dann geht es dir gut, auf jeden Fall. Und wenn es schlecht ist, wenn es dir schlecht geht, hast du wohl selber Schuld. Das ist ja leider das, was uns manchmal auch wirklich in Gottesdiensten gesagt wurde, an einigen Stellen. Dieses Weltbild, haben die Leute gemerkt, im alten Israel, ist unmenschlich. Es trägt uns nicht weiter. Es hilft auch den Frommen nicht weiter. Man kann nämlich nicht sagen, wer sich an Gottes Ordnung hält, wer Gott ernst nimmt, dem kann es nur gut gehen. Und wenn es schlecht geht, der muss ja auf jeden Fall schwer gesündigt haben. Was für ein Irrtum. Und es entsteht im alten Israel bei der Beschäftigung mit dieser Frage ein Buch, das sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzt. Und das ist das Buch Hiob. Im biblischen Unterricht merkt man, dass das Alte Testament in drei Teile aufgeteilt ist. Erst kommen die Geschichtsbücher, dann kommen die sogenannten Lehrbücher, man könnte auch sagen Bücher in dichterischer Form, und dann kommen die Propheten. Und das Buch Hiob steht bei den Lehrbüchern, bei den Büchern in dichterischer Form. Weil das Buch Hiob keine historische Geschichte erzählt, sondern es ist wie eine ganz groß angelegte Lehrerzählung. Oder man müsste sagen, wie ein weisheitliches Gleichnis, das versucht, sich diesen wesentlichen Fragen zu nähern. Wie hängt der Glaube an Gott zusammen mit dem, wie es mir geht? Wie geht das, dass jemand fromm ist und unschuldig leidet? Die Frage stellt man sich, wenn Probleme kommen. Ich kann mir gut vorstellen, wie deine erste Reaktion war, Tanja, als die Nachricht kam. Bei Hiob wird etwas erzählt, wo die Wirklichkeit dahinter aufleuchtet, auch wenn es historisch nicht so stattgefunden hat. So ist das Leben aber wirklich, bis heute. Und wir wollen dem in einer Predigtreihe nachsinnen, diesen Fragen und versuchen, nach Antworten zu tasten, und werden hoffentlich feststellen, dass dieses Buch Hiob wichtig ist, auch für uns selber. Der Dichter Heinrich Heine hat gesagt, warum muss der Gerechte so viel leiden auf Erden? Das Buch Hiob löst nicht diese böse Frage. Aber wir haben diese Frage ja auch im Wort Gottes. Warum geht es den Gottlosen so gut, heißt es da. Wie kommt es eigentlich, dass dieses Buch in den Kanon der Heiligen Schriften aufgenommen wurde? Nach meinen Vermutungen taten solches jene von Gott erleuchteten Männer nicht aus Unverstand, sondern weil sie in ihrer Weisheit wohl wussten, dass der Zweifel in der menschlichen Natur tief begründet und auch berechtigt ist, und dass man ihn also nicht ganz unterdrücken, sondern heilen muss. Ja, wie jeder Mensch, wenn er leidet, wenn er sich ausweinen muss, so muss er auch auszweifeln dürfen. Lasst uns heute Morgen auf das erste Kapitel aus dem Buch Hiob hören. Ein langer Text, aber ein wichtiger Text. Kapitel 1 aus dem Buch Hiob. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter, und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde, und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, ein jeder in seinem Hause an seinem Tag, und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr spricht zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Land. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's, er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst liege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. An dem Tage aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder flüchten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf die Weide. Da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich's dir ansagte. Als der noch redete, kam ein anderer und sprach, Feuer fiel vom Himmel, Feuer Gottes fiel vom Himmel und traf Schafe und Knechte und verzehrte sie. Und ich allein bin entronnen, dass ich's dir ansagte. Als der noch redete, kam einer und sprach, die Chaldäer machten drei Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich's dir ansagte. Als der noch redete, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses, da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben, und ich allein bin entronnen, dass ich's dir ansagte. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach, ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Herr sei gelobt. In all diesem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Was für eine grauenvolle Geschichte. Habt ihr schon mal schlechte Nachrichten gekriegt? Aber in dieser Häufigkeit, alles war so schön, und auf einmal, an einem Tag, ist alles kaputt. Ihr Lieben, diese Geschichte beginnt, irgendwie haben wir den Anschein, sehr märchenhaft. Hiob, ein arabischer Scheich, wie aus Tausend und einer Nacht. Ungemein wohlhabend. Die Zahlen, die hier genannt werden, sind allesamt von ihrem Symbolgehalt her Zahlen, die Reichtum und Fülle, Reichtum ohne Ende andeuten sollen. Reich gesegnet mit Kindern, mit Vieh, mit Landbesitz, mit Gesinde. Er war reicher als alle anderen, die im Osten wohnten. Reich gesegnet, sagen wir. Bemerkenswert. Wenn jemand viel hat, wenn es ihm gut geht, dann sagen wir reich gesegnet. Also das Viele, das er hat, dass es ihm gut geht, kommt von Gott. Ich hatte es eine Weile mit einem Pastorenbruder zu tun, der immer damit beschäftigt war, dass er viele Leute kannte und immer zu erzählen wusste, was die alles hatten. Ja, an Gottes Segen ist alles gelegen, in der Tat. Hiob war nicht nur reich, sondern auch fromm, er war rechtschaffen, er war gottesfürchtig. Ist er vielleicht deshalb reich, weil er fromm ist? Oder ist er vielleicht deshalb fromm, weil er reich ist? Vielleicht stellen wir diese Frage ja zu früh. Hiob jedenfalls lebt ernsthaft, intensiv mit Gott, tritt auch fürbittend für seine Kinder bei Gott ein, opfert stellvertretend Brandopfer nur für den Fall der Fälle, dass sich bei ihren Festen und Feiern, dass sie sich versündigt haben sollten. Bemerkenswert fromm. Zumal er kein Israelit ist. Man weiß nicht genau, was die Autoren mit der Ortsangabe Uz meinen, aber man kann davon ausgehen, es geht um irgendeine Gegend im arabischen Raum, jedenfalls nicht in Israel. Und damit ist schon sonnenklar, es geht bei diesem Buch Hiob nicht um ein Problem für Israel, sondern es geht um ein Menschheitsproblem. Und die Frage, die alle Menschen angeht, so der märchenhaft klingende Anfang. Und dann wechselt die Erzählung den Schauplatz und gewährt uns einen Einblick sozusagen hinter die Kulissen. Der Thronrat Gottes tagt. Es ist für unsere Ohren ein völlig fremdes Bild. Damals im alten Orient eigentlich sehr geläufig. Die verschiedenen Religionen im alten Orient hatten alle das Bild, es gibt viele Götter und wo viele Götter sind, da müssen sie die sich auch ab und zu mal treffen und überlegen. Was machen wir da eigentlich? Also halten sie gemeinsam Ratschlag. Thronrat der Götter. Wobei das natürlich auslegungsbedürftig ist, aber das ist nicht heute Morgen unser Thema. Diese Götter, wir finden sie ja in den Psalmen. Na, Gott gibt Rat in der Mitte der Götterversammlung. Israel ist da im alten in Orient eine Ausnahme, denn es gibt nur einen Gott. Jahwe allein ist Gott, er allein und kein anderer ist der Herrscher des Himmels und der Erde. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Und alle anderen Engel, Mächte und Gewalten sind ihm untergeordnet. Es gibt nur einen Gott. Aber dieser eine lebendige Gott hält auch Rat mit diesen Mächten und Gewalten, mit diesen Gottessöhnen, mit den Engeln und überlegt mit ihnen, was in dieser Welt so vorgeht. So diese Erzählung. Und einer unter diesen sogenannten Gottessöhnen ist der Satan. Wer in der Konkordanz nachliest, wird feststellen, dass das Wort Satan im Alten Testament nur 4-mal genannt wird. Also ist er im Alten Testament eigentlich nicht der Rede wert. Und auch hier geht es keineswegs darum, dass da ein ebenbürtiger Gegner Gottes aufsteht, sondern der Satan ist wie alle anderen hier ein niederer Angestellter, der eine Aufgabe hat, die Gott ihm zugewiesen hat. Er soll die Erde inspizieren und gucken, ob es Missstände gibt, und diese Missstände dann in diesen Rat zum Ausdruck bringen. Also eine Art Mischung aus Inspektor und Staatsanwalt. Und nun kommt die entscheidende Frage, die dem Buch Hiob und auch uns selbst sozusagen ein großes Thema vorgibt. Er stellt nämlich die Frage, meinst du, dass Gott, dass Hiob dich umsonst fürchtet? Meinst du, Hiob glaubt umsonst? Glaub doch nur, er nimmt dich doch nur ernst, weil es ihm gut geht. Wenn du ihm alles wegnimmst, was er hat, dann wird er sich auch von dir verabschieden. Hiob glaubt, weil er etwas bekommt. Er glaubt nicht umsonst, sagt der Satan. Glauben wir umsonst? Glaubst du umsonst? Ich war in Heilbronn in einem Gottesdienst und nach der Predigt steht ein Mann auf und sagt, Bruder Prediger, du hast falsch gepredigt. Und er fragt, warum? Ja, sagt er, du hast gepredigt vor einem halben Jahr, Gott gibt immer hundertfältig. Und seitdem habe ich jede Woche 100 Mark gegeben, habe noch nie was zurückgekriegt. Tja, so denken Menschen. Der Prediger wusste eine gute Antwort. Er sagte ihm nämlich, steht ja auch geschrieben, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und nicht einen berechnenden. Aber die Frage an uns ist, glauben wir umsonst? Das Wort umsonst ist ja doppeldeutig. Es kann einmal bedeuten, dass man etwas macht ohne Lohn, unentgeltlich, oder man macht was ohne Sinn. Macht der Glaube Sinn, wenn man nichts dafür bekommt? Bekommen wir eigentlich nichts dafür? Aber so fragen sich die Menschen. So versucht uns der Satan, der Durcheinanderbringen, was ins Ohr zu flüstern. Die Frage, die hier gestellt wird, ist aber ganz wichtig, weil sie etwas provoziert, was wesentlich ist. Sie fragt nämlich nach dem frommen Menschen und sie fragt nach Gott selbst. Die Frage fragt nach dem frommen Menschen. Menschen glauben doch nur an Gott aus Eigennutz. Gott ist an sich ist ihnen egal, Hauptsache sie kriegen was. Und indem man so fragt, hinterfragt man auch Gott selbst. Wenn der Mensch nur an Gott glaubt mit dem Zielgedanken, ich bekomme was dafür, dann wird aus diesem Gott ein Götze. Denn dann benutzt der Mensch Gott, er benutzt ihn, um etwas für sich selbst rauszuschlagen. Gott ist dann nur Mittel zu meinem Zweck. Und darum ist diese Frage wichtig, auch für uns. Warum glauben wir an Gott, wenn wir denn an Gott glauben? Was ist unsere Motivation? Ich habe die Frage schon mal in meiner ersten Predigt hier gestellt, wenn ihr euch erinnert. Weil dieser Gott gedacht ist, also ein Wunscherfüllungsautomat, der für mein Glück zuständig ist, und kippt der Glaube an Gott, wenn alles daneben geht, wenn ich nichts mehr habe? Es ist ja keine Frage, die sich Theologen am grünen Tisch ausdenken, sondern die entsteht ja aus dem wirklichen Leben. Menschen werden schwer krank, leiden jahrelang, manchmal jahrzehntelang. Ich war bei einer Frau am Krankenbett, die hatte mit Mitte 20 einen Schlaganfall, der sie bis zum Hals hin außer Betrieb setzte. Als ich bei ihr am Krankenbett war, lag sie da schon fast so lange wie der Lahme am Teich Bethesda. Konnte nichts machen, musste gefüttert werden, musste gepflegt werden rundum, und der Kopf ist klar geblieben. Was hat Gott denn da angestellt? War er das? Warum? Dann kommt die Frage, warum? 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 Es gibt solche Biografien. Man kann sie erleben. Geht mal in die Pflegeheime und hört mal, wie es den Menschen da teilweise zugegangen ist, bevor sie dahin gekommen sind und man ihnen doch noch ein halbwegs vernünftiges Leben ermöglicht. Menschen haben aus dem Nichts einen geliebten Menschen verloren. Wieder andere Menschen geraten in Krisen, von denen sie niemals gedacht hätten, dass sie in solche tiefen Täler müssten. Ja, sie haben sich gar nicht vorstellen können, dass es solche Löcher überhaupt gibt. Glauben wir an Gott umsonst, auch ohne Glück, ohne Geld, ohne Gesundheit? Meinst du, dass der Hiob dich umsonst ernst nimmt, fragt der Satan. Ich war auf der Schwäbischen Alb in Oberlenningen und hörte von einer Frau, die dort bettlägerig lag, schon über 30 Jahre, und jeden Samstagnachmittag wurde für 2 Stunden das Haus geöffnet. Und es kamen ganze Jugendgruppen zu dieser Frau, gingen an dem Bett vorbei und diese Frau im Bett betete mit den jungen Leuten. Und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Das ist ja unfassbar. Ich habe dann da angerufen und gefragt, ob ich nicht ausnahmsweise mal aus der Reihe kommen darf. Das wurde mir dann gestattet und ich habe die Frau besucht und habe gesagt, warum liegst du hier über 30 Jahre bettlägerig und du tust nichts anderes als Gutes aus diesem Bett raus, betest für junge Leute, dass sie auf den richtigen Weg kommen, sprichst junge Leute an, warum hat Gott dich nicht geheilt? Das ist eine schwere Frage, die diese alte Dame ganz leicht beantworten konnte. Sie hat gesagt, ich bin in meiner Situation, das muss man sich mal vorstellen, ich bin in meiner Situation wunschlos glücklich, weil ich weiß genau, dass Gott mich besser kennt als ich selber. Und wenn ich in diese Situation gekommen wäre, das weiß ich, hätte ich niemals diesen Dienst getan, den ich jetzt für Gott tun kann. Ich bin ja selten sprachlos. Aber an diesem Krankenbett fiel mir nichts mehr ein. Da fiel mir wirklich nichts mehr ein. Und da kommt die Frage, glauben wir an Gott umsonst, ohne Glück, ohne Geld, ohne Gesundheit? Meinst du, dass Gott dich, dass Hiob dich umsonst ernst nimmt? Und dann geschieht das, wie soll man sagen, Provokative in dieser Erzählung. Gott lässt es zu, dass Hiob alles verliert. Also in dieser Versuchsanordnung kann Satan jetzt starten, dem Hiob alles zu nehmen. Nur ihn selber, sein Leib und Leben soll er nicht antasten. Und die Frage ist, können wir das irgendwie verstehen? Wie ist sowas möglich? Haben wir nicht von einem liebenden Gott gehört? Kann man das verstehen? Auf den ersten Blick kann ich das nicht verstehen. Klar ist nur, und das wird im ganzen Buch Hiob deutlich, Gott steht dahinter. Gott und Hiob, Hiob und Gott, die sind die beiden Hauptdarsteller in diesen 42 Kapiteln des Buches Hiob. Also der Teufel, der Satan, spielt keine Hauptrolle. Er ist nur, wie Luther sagen würde, Gottes Teufel. Wir kommen also nicht weiter, wenn wir alles Leid, alle Not, alle Fragen dem Teufel in die Schuhe schieben. Nein, er ist nur der, der hier zu sagen das Stichwort liefert. Ein Stichwort, das uns sticht, das uns bis ins Herz sticht. Aber hinter diesem Leid, das Hiob hier erfahren muss und wird, steht letztendlich Gott. Wären wir nicht drauf gekommen, wenn das nicht geschrieben stünde. So sehr wir das erstmal gar nicht verstehen, gar nicht kapieren können, wir müssen das erstmal aushalten. Das Leben von Hiob jedenfalls gerät abrupt, wenn man sagen würde, wie aus heiterem Himmel aus den Fugen. Ist euer Leben auch schon mal aus den Fugen gelaufen? Das sind so die Zeugnisse, die erzählen wir hier nicht, weil die nicht so erbaulich sind. Junge, 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 was ist hier los? Eine Hiobsbotschaft, da kommt das Wort ja her. Eine Hiobsbotschaft jagt die nächste. Wir haben beim Vorlesen gemerkt, das ist ja wie so ein Reimschema aufgebaut. Da kam ein Bote zu Hiob und sprach so und so und so, ich bin allein entronnen, das ist die Ansage. Und als er noch redet, kam schon der Nächste mit der gleichen Aussage und dann kam der Übernächste und dann kam noch einer. Viermal aus alle vier Himmelsrichtungen, alles bricht zusammen, vollständiges Unheil. Jeglicher Besitz, alles weg, sämtliche Kleider, Kinder gestorben. Was bleibt denn da noch? Die Reaktion des Hiob ist zum Nachdenken. Er zerreißt seine Kleider und schert seine Haare. Damals das ganz übliche Ritual der Trauer, das, was man eingeübt hat über Jahre hinweg. Hiob wirft sich nieder als Zeichen der inneren Unterwerfung und sagt, ich bin nackt von meiner Mutter Leib gekommen, nackt werde ich auch dahin fahren. Ein altes Bekenntnis in Israel, ganz oft im Alten, aber auch im Neuen Testament zu finden. Wir kommen mit nichts auf die Erde und wir gehen auch mit nichts wieder weg. Wir kommen mit leeren Händen und gehen mit leeren Händen. Und dann dieser Satz, den viele kennen, der macht ja die ganze Geschichte noch unfassbarer. Hiob sagt jedoch tatsächlich, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wie reagieren wir, wenn wir plötzlich vor einer Situation stehen, wo wir sagen würden, Katastrophe? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wie viel Glaube gehört denn dazu? Ein liturgischer Satz, der über Jahrhunderte hinweg in Israel geprägt worden ist. Und dieser Hiob aus langer Übung, aus langem Leben im Volk Gottes oder in der liturgischen Tradition des Volkes hat einen Satz, der ihm jetzt hilft. Wenn Menschen heute in Krisenzeiten geraten, ganz akut in Not sind, dann helfen oft vorformulierte Gebete. Dann helfen Liedstrophen, die man auswendig gelernt hat, Bibelworte, die sich gesetzt haben über Jahre hinweg. Gerade in Situationen, wo uns die Worte fehlen, wo uns wirklich die Spucke wegbleibt, wo wir einfach sprachlos sind, brauchen wir geprägte Worte. Gottes Worte. Worte aus Gottes Wort. Wir brauchen Worte, die schon Generationen vor uns gebetet, gesungen, gesprochen haben, weil in solchen Situationen wie hier bei Hiob uns keine Worte mehr bleiben. Also wenn ich auch nur in eine halbwegs solche Katastrophe käme, ich hätte keine Worte mehr. Wie gut ist es, wenn wir vieles im Herzen haben. Ich sage jedes Mal, auswendig lernen heißt im Englischen learning by heart. Lernen mit dem Herzen. Wir müssen Dinge im Herzen haben, auswendig im Herzen haben, wenn schwierige Zeiten kommen. Nur so kann ja Hiob überhaupt Sprache finden in dieser Situation. Gleichzeitig, auch das muss man ehrlich sagen, wirkt Hiob ein bisschen wie betäubt. Hat er nicht noch mehr zu sagen? Ab Kapitel 3 werden wir sehen, dass er noch viel mehr zu sagen hat. Dass dann nämlich die Fragen aufbrechen, die Klage da ist, das Ringen und das Suchen nach Antworten, dass die Trauer dann aus ihm herausbricht. Aber das kennt ihr ja auch, dass wenn ein schwerer Schicksalsschlag uns trifft, dass zunächst die guten Worte uns halten und dass wir auch ziemlich automatisch die nächsten Tage erstmal überleben, um alles Nötige zu erledigen, wie in Trance. Aber dann brechen die Fragen auf. Und dann kommt die Klage, kommen die Fragen zum Vorschein. So ist das, was Hiob hier sagt, nicht sein letztes Wort und eine Antwort auf diese Not, die im nächsten Kapitel, das werden wir in 2 Wochen im nächsten Kapitel sehen, noch verschärft wird. Eine Antwort auf seine Nöte, die auf die ganzen Hiobsbotschaften, die Antwort muss sich durch eine lange Zeit hindurcharbeiten. Manche Antworten finden wir nicht sofort, sondern die müssen wir in einem langen Prozess entdecken und uns in diesem Prozess hindurcharbeiten. Darum diese Predigtreihe, wo wir uns Zeit nehmen wollen, über diese wesentliche Frage unseres Menschseins nachzudenken, uns durch Nöte, Klagen, Fragen hindurchzuarbeiten, ob wir Antworten ertasten, die uns auch heute helfen. Ich komme zum Schluss. Es ist fast 40 Jahre her. In meiner Heimatgemeinde war eine relativ große Jugendarbeit. Heute würden wir sagen, eine sehr große Jugendarbeit. Wir hatten 4 Jugendleiter. Kann man sich vorstellen, was da los war. Ich komme aus der Uni in die Gemeinde und man sagt mir tränend überströmt, du, der Jochen ist gestorben. Mit knapp 20 Jahren Und da eine große Presse gekommen während der Arbeit, war er auf der Stelle tot. Das hat die Gemeinde getroffen, die Jugendarbeit und natürlich auch die Familie, wo die Eltern nicht fromm sind. Und in dieser Situation setzen diese Eltern auf die Todesanzeige folgenden Satz: Herr, wir verstehen dich nicht, aber wir vertrauen dir. Das ist das, was auch Hiob gesagt haben könnte. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das ist der Grund für die heutige Predigt, dass wir darüber nachdenken. In unserem Leben geschehen Dinge, die wir nicht verstehen. Du hast davon erzählt eben. Na, dann passiert dies, dann passiert das. Einer meldet sich ab, der andere geht in Urlaub. Was mache ich nun? Hiob gibt die Antwort. Er sagt: Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Was ist das Resultat? Haben wir auch gehört. Das wollen wir vielleicht erstmal festhalten und als kleinen Horizontstreifen mitnehmen, um dann in den nächsten Wochen weiter hinzuhören, weiter nachzufragen, vielleicht auch weiter mit Menschen zu klagen, die wir begleiten, weiter mit Menschen zu trauern, die uns wichtig sind, weiter nachdenken. Nachdenken darüber, wie sieht es aus mit unserem geistlichen Leben, wenn sich der Himmel mal verdunkelt. Aber dieser Satz, diesen kleinen Horizontstreifen wollen wir schon mal mitnehmen, der lautet: Herr, wir verstehen dich nicht, aber wir vertrauen dir. Amen.